SWR 2 Tandem.
Füsun Aydın ist von Beruf Hundetrainerin. Und sie hat eigene Hunde, 6 an der Zahl, die sie zu Spür- und Therapiehunden ausbildet. Bemerkenswert daran, Füsun Aydın ist türkischer Abstammung. Dass sie Hunde hält und trainiert, ist da eher ungewöhnlich und löst bei vielen ihrer türkischen Landsleute Unverständnis aus. Denn Hunde halten ist in der Türkei, wie in vielen islamischen Ländern, aus religiösen Gründen umstritten, mindestens aber befremdlich. Eine Sendung von Christiane Schütze.
Ich hab's irgendwann halt einfach gemerkt, von den Erfahrungen, die man halt jeden Tag macht, dass irgendwas anders auf jeden Fall ist als jetzt bei den Deutschen. Bei den Deutschen ist es eher normal und bei den Türken war es so exotisch, einen Hund zu haben.
Sagt Füsun Aydın. Die 24 Jahre junge, zierliche Frau in Turnschuhen, Jogginghose und Sweatshirt ist von Beruf Hundetrainerin. Das heißt, sie hilft Hundehaltern bei der Erziehung von deren Problemtieren und bildet ihre 6 eigenen Hunde zu Spür- und Therapiehunden aus. 3 ihrer Großpudel lernen Sprengstoff zu schnüffeln. Den 4. hat sie darauf trainiert, Menschen zu retten. Lennox, ihr 10 Jahre alter Kampfhund, ist im Ruhestand, aber war früher als Helfer auf 4 Pfoten Kuschelhund in Kindergärten. Ein Ehrenamt, das Füsun Aydın nebenher macht. Ihren 6. Hund, einen Labrador-Welpen, bildet sie zum Blindenführhund aus.
Pika. Sieht. Okay, gut.
Hundetrainerin zu sein, ist Füsun Aydins Traumberuf. Und genau der löst bei ihren Mitmenschen häufig Unverständnis aus. Das liegt vor allem an ihrer Herkunft. Füsun Aydın ist türkischer Abstammung. Dass eine Türkin Hunde hält, stößt in Deutschland auf Vorurteile und ist in der Türkei, wie in vielen islamischen Ländern, aus religiösen Gründen umstritten. Füsun Aydın?
Da gibt es 4 verschiedene Ansichten. Die erste sagt, ein Hund allgemein geht nicht. Es geht überhaupt nicht, weil da kommen keine Engel mehr ins Haus. Es sei verboten und eine Sünde. Dann gibt es eine Ansicht, dass nur Hunde, die einen Dienst haben, erlaubt sind. Das heißt Jagdhunde oder Wachhunde oder sonst irgendein Hund. Ein Hund mit Aufgabe, nicht nur zum Liebhaben und nicht nur zum Kuscheln. Und dann gibt es noch 2 verschiedene Aussagen. Die eine Aussage sagt einfach, der Hund ist unrein, aber es ist keine Sünde, einen Hund zu haben. Und dann gibt es noch eine Aussage, der Speichel vom Hund ist unrein. Also es ist je nachdem, wie man den Koran auslegt, wie man die verschiedenen Suren liest, welche Übersetzung man gelesen hat. Je nachdem ist einfach erstmal ein Hund erlaubt oder nicht erlaubt.
Die junge Hundetrainerin ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Schon als Kind war sie in Hunde vernarrt und hätte gern einen eigenen gehabt. Weil das ihre Eltern nicht erlaubten, führte sie wenigstens die 4-Beiner ihrer deutschen Nachbarn Gassi. Ab ihrem 10. Lebensjahr engagierte sie sich bereits im Tierschutzbund. Und mit 14 Jahren traf Füsun Aydın eine eigenmächtige Entscheidung, die sie schließlich zu ihrer Berufung führte. Sie hatte im Tierheim einen herrenlosen Welpen entdeckt, der schon 3 Besitzerwechsel hinter sich hatte.
Den Lennox, den habe ich einfach geholt, ohne zu fragen. Mein sogenannter Kampfhund. Genau, meine Mutter hat ihn geliebt und sie hat ein Bett für ihn genäht. Und die ganzen anderen Türken haben mir dann immer gesagt und haben versucht einzureden, ja, wenn ein Hund in der Wohnung ist, dann, das heißt auf Türkisch Bereket, ich glaube, das heißt Glück oder sowas, dann kommt das Glück nicht in die Wohnung und die Engel kommen nicht in die Wohnung und ist ganz schlecht. Sagt deine Tochter, die soll sie abgeben. Und haben halt auf meine Mutter eingeredet, obwohl meine Mutter die Hunde liebte. So war meine Mutter halt auch immer im Konflikt zwischen ihren eigenen Kindern und zwischen den Fremden da draußen.
Selbst heute, da Füsun Aydın als zertifizierte Trainerin Blindenführ- und Spürhunde ausbildet, bleiben die Vorbehalte auf türkischer Seite bestehen. Für viele Muslime ist sogar der Speichel des Hundes unrein.
Dass so etwas über Hunde gibt, dass sie unrein ist, ist das so übertrieben, übertrieben, übertrieben. Am Ende kommt es zu diesem Ergebnis. Scharia sagt genau das Gegenteil. Das ist eine gesellschaftliche Pflicht, dass zumindest einige in der Gesellschaft sich dazu widmen, Hunde für Blinde trainieren. Wenn das niemand macht, dann ist die Gesellschaft sündig, deswegen nach Scharia. Aber in der Gesellschaft nimmt das eine andere Form, mit Vorurteilen und mit Vorbehalten, mit solchen Sachen.
Sagt Fatih Hamish. Fatia Misch ist Wissenschaftler und Postdoktorand am Zentrum für Islamische Theologie der Universität Tübingen und stammt selbst aus der Türkei. Seine Forschungsschwerpunkte sind islamische Geschichte, ihre Ethik und Mystik. Sein Kollege ist der ebenfalls promovierte Syrer Samer Rashwani. Dieser hat sich auf Koranwissenschaft und die moderne islamische Entwicklung spezialisiert. Die Wissenschaftler bestätigen, dass nach den meisten Rechtsauffassungen im Islam der Hund zwar eine Aufgabe haben sollte, doch relativieren sie viele der gängigen Meinungen. Die Hundehaltung ist dann problematisch, wenn der Besitzer damit sein Ansehen steigern will. Dass ein Hund unrein ist, sei im Koran belegt, jedoch nicht die Unreinheit seines Speichels. Die Beute eines Jagdhundes etwa darf sehr wohl verzehrt werden. Samer Rashwani?
Eine klassische Schule, malikitische Schule, sagt, der Hund ist rein, ganz rein. Auch wenn er von etwas trinkt, kann man davon auch trinken. Sie finden die Sache mit Hund überhaupt nicht problematisch. Die anderen Rechtsschulen haben auch verschiedene Meinungen. Es gibt viele Details, aber im Allgemeinen, sie sind der Meinung, ja, weniger oder mehr sind die Hunde unrein. Auch die andere Überlieferung, auch von Abu Huraira, der Prophet sagte, wenn der Hund aus einem Gefäß trinkt, das einem von euch gehört, soll er es 7-mal waschen. Das ist alles, was wir von dem Prophet haben über die Unreinheit des Hundes. Wenn er uns berührt, das ist kein Problem eigentlich. Es gibt keine Überlieferung, das sagt er, das darf nicht sein. Das ist alles sozusagen Schlussfolgerungen, die eigentlich viele klassischen Gelehrten, muslimischen klassischen Gelehrten, widerlegen.
Ebenso relativieren beide Wissenschaftler die Überlieferung, dass Engel kein Haus betreten, in dem ein Hund oder ein Hundebild ist. Samer Rashwani.
Es gab eine Geschichte, der Engel Gabriel kam nicht zum Propheten. Der Prophet hatte Sorge, warum der Engel Gabriel nicht gekommen ist. Später kam Gabriel und sagt, wir Engel betreten keine Wohnung, in der sich ein Bild oder ein Hund befindet. Und das ist ein berühmtes Bericht. Und viele Leute auch kennen diesen Bericht, diese Überlieferung. Ja, natürlich, die Gelehrten sagten, das betrifft eigentlich das Zimmer, wo man normalerweise betet. In diesem Bereich darf der Hund nicht beitreten. Wenn er außer dieses Zimmer, das ist ganz okay.
Fatia Misch kennt als Experte in islamischer Mystik eine ganz andere Deutung jener Engelüberlieferung. Für Sufis, sagt er, ist der Koran ein Buch voller Symbole, die sich auf den ersten Blick nicht erschließen.
Dieses Haus, das die Engel nicht eintreten, ist nicht das Haus, wo man wohnt, sondern das ist das Haus des Herzens. Mit dem Haus ist eigentlich unser Herz gemeint. Wenn im Herzen eine Seele wohnt, die hundähnliche Eigenschaften hat, mit dem hundähnlichen meint man Habgier gegenüber weltlichen Sachen, dann tritt in dieses Herz kein Engel. Und der zweite Teil der Überlieferung ist ja, dass es Abbildungen gibt. Und von Abbildungen verstehen die Sufis, wenn es von dieser materiellen Welt auf den Wänden des Herzens Abbildungen gibt, also Sachen, worauf wir nicht verzichten können. Ein gutes Auto, ein gutes Haus, viel Erfolg von dieser materiellen Welt. Wenn in unserem Herz solch eine Seele ist, die diesen Mangel hat, dann in dieses Herz tritt kein Engel ein.
Im Alltag ist dieses mystische Gedankengut eher nicht verbreitet, weder hierzulande noch in der Türkei. Entsprechend sind in beiden Ländern die Reaktionen vieler Menschen am Materiellen orientiert, sobald Hundetrainerin Füsun Aydin ihren Beruf nennt.
Also die in der Türkei, die erste Frage ist immer, kann man davon leben? Wobei, das fragen mich die Deutschen auch. Sobald man dann sagt, ja, man kann davon leben, man verdient auch Geld, ist es für die schon ein bisschen, okay, es ist was Besonderes. Und dann fragen sie nach. Und wenn man denen erklärt, was man macht, dann ist es okay. Aber wenn zum Beispiel meine Mutter sagen würde, ja, meine Tochter ist Hundetrainerin, dann sagen die, ah, okay, ja, das hört sich für die an, so wie Putzfrau oder sonst irgendwas Abwertendes. Aber wenn ich denen dann erkläre, wie viel Arbeit dahinter steckt, was man da alles machen muss, was der Hund alles lernt oder ihnen mal zeige, was der Hund kann, dann ist dieser Aha- und Wow-Effekt und dann sind sie ein bisschen stiller oder nachdenklicher. Aber es ist natürlich für die nicht so ein angesehener Beruf wie Arzt oder Rechtsanwalt oder sonst irgendwas. Und es ist natürlich was Ungewöhnliches.
Die Gründe, warum heute in der islamischen Welt eine ablehnende Haltung gegenüber Hunden besteht, sind komplex. Die Wissenschaftler an der Uni Tübingen nennen die These des amerikanischen Islamexperten und Hundeliebhabers Khalid Abulfadl. Dieser nimmt an, dass die Urbanisierung und damit das Verschwinden klassischer Institutionen für Glaubens- und Rechtsfragen die Menschen orientierungsloser und zugänglich für eigenwillige Interpretationen mache. In ländlichen Gegenden, auch in der Türkei, waren Hunde durchaus üblich. In Damaskus, sagt Rashwani, gab es im 18. Jahrhundert sogar Stiftungen, die herrenlose Tiere und explizit Straßenhunde retteten und aufpäppelten. Zudem überwiegen im Koran positive Ansichten zum Hund. Der Wissenschaftler Samer Rashwani.
Zum Beispiel in Sahih al-Bukhari, und das ist ein Buch, sammelt die Überlieferungen von dem Propheten. Und eine dieser Überlieferungen, die von Abu Huraira, ein Zeitgefährte des Propheten, berichtete, dass der Gesandte Allahs sagte, einer Prostituierten wurde ihre Sünde deshalb vergeben, weil sie an einem Hund vorbeikam und sah, wie dieser auf der Kante eines Wasserbrunnens mit heraushängender Zunge stand und beinahe vor Durst zu sterben. Da zog sie ihren Schuh aus, band ihn an ihren Schleier und zog für ihn Wasser heraus. Für dieses wurde ihr die Sünde vergeben. Die Leute sagten, O Gesandter Allahs, werden wir auch für die Tiere belohnt? Der Prophet sagte, für jedes Lebewesen werdet ihr belohnt. Das ist ein Beispiel, wo wir sozusagen nicht nur Toleranz, sondern eine Belohnung dafür haben, wenn wir mit Tieren im Allgemeinen und auch Hunde gut verhalten.
Dass ein Hund sogar geheiligt wurde, berichtet die Siebenschläfer-Legende, die sowohl im Christentum als auch im Islam erzählt wird. Danach suchten im Römischen Reich 7 verfolgte junge Christen Schutz in einer Höhle und schliefen dort 300 Jahre lang. Doch nur in der muslimischen Version wurden die 7 Jünglinge während ihres Jahrhunderteschlafs von einem Hund bewacht. Der Wissenschaftler Fatih Hamish.
Dieser Hund von dieser kleinen christlichen Gruppe ist ein sehr wichtiges Symbol für Sufis. In dem berühmten Werk Mesnevi von Mevlana Celaleddin Rumi wird dieser Hund auch mehrmals, vielleicht mehr als 10-mal thematisiert. Ich möchte nur 2 kleine Zitate erwähnen. Alle Löwen dieser Welt legen ihren Kopf nieder, als er dem Hund der Jünglinge beistand. Also als er, das heißt Gott, dem Hund der Jünglinge beistand. Er ist höher als alle Löwen der Welt, dieser Hund. Wie der Hund der Höhle, der vom Aasfressen erlöst wurde und am Tisch der Könige saß. Also der Hund symbolisch ist damit assoziiert, dass er Aas frisst. Also wenn ein Tier stirbt, ohne dass man Allahs Namen erwähnt, dann gilt das als Aas in Scharia und darf man davon nicht essen. Aber die Hunde dürfen davon essen. Und in diesem Sinne ist Hund ein Symbol für Aasfressen. Aber dieser Hund wurde vom Aasfressen erlöst und konnte deswegen am Tisch der Könige, also diese 7 Christen wurden als Könige bezeichnet hier. Bis zur Auferstehung trinkt er wie ein Mystiker vor der Hölle ohne Topf das Wasser der Gnade.
In der Antike galten Hunde als heilige Seelenbegleiter der Menschen ins Jenseits. Das änderte sich in frühchristlichen Zeiten. In der Bibel schneiden Hunde häufig negativ ab. Dennoch sind sie in der westlichen Welt heute das beliebteste Haustier, nach der Katze. Allein in Deutschland leben 6,8 Millionen Hunde, meist in der gehobenen deutschen Mittelschicht, selten in türkischen Haushalten. Vielleicht spielen da die Finanzen mindestens so eine Rolle wie die Religion. Nach einer aktuellen Untersuchung des Statistischen Bundesamtes gehören Türken zur ärmsten Migrantengruppe bei uns. Mehr als ein Drittel lebt unter der Armutsgrenze. Aus ihrem Alltag kennt Hundetrainerin Füsun Aydin jedoch noch einen weiteren Grund, warum Türken selten Hunde halten.
Meine Mutter hat den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag geputzt, auch nach der Arbeit. Die hat noch 4 Stunden zu Hause geputzt. Da dürfte kein Staubkorn nirgendwo sein. Und wenn jetzt ein Hundehaar irgendwo liegt, da kriegt eine türkische Frau ihre Krisen. Die kann da nicht wohnen, die kann da auch nichts essen, weil es ist schmutzig. Und deswegen, glaube ich, würden die alle sich keinen Hund holen. Und wenn man dann fragt, ja, dann würdest du die Hunde... Ja, wenn ich ein Haus und Garten hätte, weil sie den Hund natürlich im Garten halten wollen, aber nicht in der Wohnung. Aber ich putze auch jeden Tag.
Jeden Tag ist Hundetrainerin Füsun Aydin mit ihren Tieren mindestens 6 Stunden unterwegs. Sie transportiert die Hunde in einem Lieferwagen mit speziell angefertigten Hundeboxen. Darin sind sie gegen Hitze und Kälte geschützt und ausbruchsicher verwahrt. Auf dem Dressurplatz, im Wald, auf Wiesen, aber auch in der Stadt, in U-Bahnen und Gebäuden, lernen ihre Hunde auf bis zu 40 verschiedene Kommandos zu hören. Gerade Blindenführhunde müssen gut sozialisiert werden, um selbst im größten Gedränge ihren Besitzer sicher zu führen. Mehr noch, sie müssen ihn vor Gefahren, vor allem im Straßenverkehr, schützen, wenn etwa der Blinde den Befehl zum Losgehen gegeben hat, obwohl ein Auto kommt. Ein komplexes Verhalten, das Füsun Aydin der kleinen Pika, dem künftigen Blindenführhund, stressfrei mit positiver Verstärkung beibringt.
Wenn eine Bahn losfährt, tut der Hund irgendeine Reaktion, zeigen zum Beispiel mit dem Kopf zur Seite oder ein Ohr nach hinten. Und das muss ich schon bestätigen, weil sie damit mir gezeigt hat, ihr ist irgendwas unangenehm. Aber manche tun in fahrende Autos in die Reifen Steinchen werfen, die Steinchen werden zurückgeworfen und der Hund, dem tut es einfach weh. Und der lernt dadurch eigentlich nur Meideverhalten. Und es stresst einen Führhund extrem. Erstmal ethisch finde ich es nicht korrekt und zweitens, wenn ich den Hund so trainiere und der über Jahre immer eigentlich aus Angst verweigert, ist der Hund auch viel schneller alt im Kopf und muss ausgewechselt werden. Die sind dann mit 7, 8 schon so fertig, dass sie nicht weiterführen. Und wenn alles gut läuft, wenn der Hund gesund ist und wenn ich dann noch positiv trainiert habe, führen die vielleicht bis 10, 12 Jahre, da habe ich 4 Jahre mehr Führleistung vom Hund.
Ich finde es ganz toll, wie du die Hunde ausbildest. Würden das mal mehr Führschulen so machen? Schreibt Britta auf Füsun Aydins Facebook-Fanseite. Andere Hundeliebhaber schließen sich an. In der Tat, ein Zungenschnalzer von Füsun Aydin genügt. Jeder ihrer Hunde reagiert sofort und weiß, was zu tun ist. Dennoch stößt Füsun Aydin auch bei Nicht-Muslimen auf Vorbehalte. Und auch hier, wegen ihrer Herkunft.
Dann kommen die typischen Fragen, ah, du bist Türkin, ja, warum hast du dann mit Hunden zu tun? Ja, genau, 50% von meinem Wissen wird einfach mir abgesprochen, nur weil die davon ausgehen, Türken haben doch keine Ahnung von Hunden. Und wenn man sich dann länger kennenlernt, dann kommt auch so, ah ja, das war schon komisch, dass eine Türkin so viel Ahnung von Hunden hat.
Als Füsun Aydin vor 5 Jahren Hundetrainerin werden wollte, riet ihr die Berufsberatung ab. Mit ihrem Abitur könne sie etwas Richtiges lernen. Finanzielle Unterstützung bekam sie von staatlicher Seite nicht, nicht einmal BAföG. So finanzierte Füsun Aydin ihr Studium in Tier- und Hundepsychologie sowie Lehrgänge, etwa an der Akademie für Tierheilkunde, mit vielen Nebenjobs selbst und schloss dennoch mit Auszeichnung ab. Als sie sich aber außer auf Blindenführhunde auch auf Sprengstoffspürhunde spezialisieren wollte, bekam sie wegen ihrer Abstammung erneut Probleme.
Um beim Lehrgang teilzunehmen, muss man schon eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragen beim Ordnungsamt. Bei meinen Kollegen dort hat es 3 Wochen gedauert, maximal. Und bei mir hat es fast 6 Monate gedauert, bis ich diese Bescheinigung vom Amt bekommen habe. Auf Nachfrage beim Amt hieß es ja, sie müssen noch weitere Informationen einholen. Vom Verfassungsschutz hatten sie es dann schon und von der Polizei ging dann noch viel. Es hat relativ lange gedauert und als ich dann in Dresden in der Sprengschule war und das angesprochen habe, haben sie gesagt, sie wollen es nicht so direkt sagen, aber der Name hat sicherlich den Grund dazu gegeben, warum es so lange gedauert hat. Und es war mir eigentlich auch klar, dass es wegen meiner Herkunft oder wegen dem Namen ist und aufgrund der aktuellen Lage politisch und religiös war es eigentlich schon klar, dass sie die ganze Familie durchleuchten.
Wenn der Hund einen Sprengsatz findet, muss er im Gegensatz zum Rettungshund mucksmäuschenstill liegen bleiben. Er darf keinesfalls bellen oder scharren, damit er nicht etwa die Bombe auslöst. Der Ausbilder muss den Hund mit verschiedenen Sprengstoffkomponenten, Kombinationen und Zubehör sowie den unterschiedlichsten Orten und Behältnissen vertraut machen. Er muss sich mit Chemikalien und ihren Zusammensetzungen auskennen und trägt eine hohe Verantwortung, wenn er mit Hund und explosiven Stoffen arbeitet. Füsun Aydin hat dafür jetzt alle Voraussetzungen und das nötige Fachwissen. Ihre Hunde haben die ersten Prüfungen mit Bravour bestanden. Doch im Alltag stößt sie trotz ihres deutschen Passes weiterhin auf Schwierigkeiten. Das zeigt auch eine aktuelle Erhebung des Marktforschungsinstituts Emnet. Danach fühlen sich 54% der in Deutschland lebenden Türken aus der zweiten und dritten Generation bei uns nicht anerkannt. Der Bildungsbericht des Bundesministeriums von 2014 klingt keineswegs nach besserer Eingliederung. Die Schulbildung der Jungen und Mädchen türkischer Herkunft ist immer noch so schlecht wie vor 10 Jahren. 60% haben gar keinen Schulabschluss und sind die Verlierer bei der Jobsuche, was längst nicht immer mit Sprachbarrieren und mangelnder Unterstützung im Elternhaus zu tun hat. Füsun Aydin?
Egal wie gut ich integriert bin, und ich habe 90% Deutsche als Freunde, die sagen, ich bin mehr Deutsch als andere Deutsche, dass ich trotzdem immer aneck, vor allem bei Behördengängen. Das ist eine Katastrophe. Da sitzt man dann in der Behörde und man wird gefragt, oh, Sie können ja Deutsch. Sind Sie hier geboren? Ah ja. Nö. Ich kann kein Deutsch und bin nicht hier geboren. Ja, natürlich kann ich Deutsch und bin hier geboren. Nur wegen dem Namen bin ich jetzt nicht hier geboren. Steht ja auch auf meinem Pass, dass ich hier geboren bin. Und bei den Behördengängen, die ich mache, brauchen die immer meinen Pass. Gerade beim Sprengstoff und so, da gucken die, wo ist die geboren, in welcher Stadt. Und dann kommen so welche Fragen, wo ich mir dann denke, okay. Und ich habe es damals in der Grundschule schon gespürt mit den Lehrern. Ich hatte zum Beispiel einen Schnitt, der also fürs Gymnasium gelangt hätte. Und die Lehrerin wollte auf Teufel komm raus mich auf die Hauptschule schicken. Und da habe ich es eigentlich schon gemerkt, dass mein Name Probleme macht. Egal wie ich mich integriere, ich bleibe immer ein Ausländer wegen dem Namen.
So stellte die Hundetrainerin einen Antrag auf Namensänderung. Und auch dafür musste sie mehr und umfangreichere Gutachten vorlegen als Deutsche ohne türkischen Hintergrund. Doch ob sie Füsun oder Fiona heißt, ihren Hunden ist das egal. Wenn Füsun, alias Fiona, am Dressurplatz die Tür zu ihrem Lieferwagen öffnet und Kinder ruft, können sie es vor Freude kaum erwarten, zu zeigen, was sie gelernt haben. Vor allem ihre Pudel. 2 von ihnen hat sie einst als verängstigte Welpen bekommen und aus ihnen gelehrige Arbeits- und Assistenzhunde gemacht. Pudel sind eher selten Spür- und Assistenzhunde. Doch Füsun Aydin, die am liebsten mit allen Hunderassen arbeiten würde, schätzt besonders diese wolligen Gefährten. Schön gekämmt, mit Haarschmuck im dichten, glänzenden Fell, holen sie Preise bei Dressurveranstaltungen.
Pudel hat einfach die gute Eigenart. Sie sind meistens nicht aggressiv und sind im Alltag sehr einfach zu führen und arbeiten unheimlich gerne, einfach für wenig Bestätigung. Ich muss nicht jede Suche einzeln bestätigen, während ich jetzt beim Lennox, das kann ich 3-mal machen, und dann sagt er beim 4. Mal, nee, ich suche nicht mehr, warum soll ich denn für dich suchen? Ich kriege ja dafür gar nichts. Und der Pudel, der freut sich einfach, weil ich mich freue. Den reicht es einfach, wenn ich mal lache, dann finden sie das, oh, ich habe was toll gemacht.
Wenn Füsun Aydin mit ihren Hunden arbeitet, scheint sich deren Freude auch auf ihre Trainerin zu übertragen. Und wenn die Vorbehalte türkischer Landsleute oder die Hürden durch deutsche Behörden kein Ende zu nehmen scheinen, geben ihr die Hunde Kraft und Trost. Sie bedankt sich sogar bei ihnen, wenn sie brav ihren Kommandos folgen. Die Dankbarkeit eines Hundes jedenfalls hielten die alten Mystiker des Islam für besonders wichtig. Fatiha Misch vom Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Tübingen.
Der Hund wird in der Mystik noch als Symbol der Loyalität, der Treuheit und auch Dankbarkeit bezeichnet. Der Hund ist sehr dankbar und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft nach Sufis. Weil nur durch Dankbarkeit kann man Gott erkennen. Und ein Sufi sagt zum Beispiel, ich habe Sufismus, also islamische Mystik, von einem Hund gelernt, der vor einer Haustür stand.
Komm mal hier, Emi, Platz. Danke.
Sie hörten Sprengstoff, Deutsch-Türkisch-Hundetrainerin von Christiane Schütze. eine Produktion des WDR 2016.